Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. So spricht der Herr, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Dillige et quod fis fac. Liebe und was du willst, das tu. Dieser Satz, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist eins meiner Lieblingszitate. Es stammt von Augustinus und beschreibt die Liebe als das höchste Gut. In der heutigen Lesung aus dem ersten Johannesbrief haben wir auch allerlei von Liebe gehört. Wir werden darin als Geliebte angesprochen und wir werden aufgefordert, einander zu lieben. Ebenfalls in diesem ersten Johannesbrief steckt auch eines meiner Lieblingszitate der Bibel. Ich lese es Ihnen gerne an dieser Stelle vor. Es ist im Kapitel 4 und im Vers 16. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ich hatte die letzten 2 Wochen meine Ausbildung in der klinischen Seelsorge. Und da ging es in den Gruppenarbeiten, die wir hatten, ganz viel um Gefühle, die wir in uns tragen und wie wir mit diesen Gefühlen, die wir haben, umgehen, ob wir sie rauslassen, ob wir unseren Mitmenschen daran teilhaben lassen oder ob wir sie unterdrücken und wie ich sie auch im beruflichen Kontext leben kann. Da war von Angst, von Freude, von Traurigkeit und auch von Glück die Rede. In diesen 2 Wochen habe ich mich interessanterweise auch verstärkt gefragt, was denn eigentlich Liebe für mich ist. Abseits von allen romantischen Gefühlen. Was ist denn für Sie hier Liebe? Was bedeutet Ihnen Liebe oder geliebt zu werden? Im Evangelium klingt es ja im doppelten Liebesgebot sehr leicht oder scheinbar sehr leicht. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt es im Markus-Evangelium. Aber wie kann ich denn überhaupt lieben? Wie funktioniert das? Wie geschieht Liebe? Übermannt es uns? Können wir es selber steuern? Manchmal scheint es ganz klar, wenn wir sagen, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Frau. Da weiß jeder, was gemeint ist, oder die meisten wissen, was gemeint ist und können da mitdenken oder mitfühlen. Aber ist es dann auch so klar, was damit gemeint ist, wenn man sagt, ich liebe meinen Mann und ich liebe meine Frau? Ich glaube, wir müssen uns heute hier in der Predigt etwas Hilfe holen. Und zwar gehen wir zurück in den griechischen Sprachgebrauch, beziehungsweise in die Philosophie. Da können wir ein wenig Abhilfe finden. Es gibt nämlich im Griechischen 3 Substantive für die Liebe. Das ist Eros, das ist Philia und das ist Agape oder Agape. Fangen wir mal mit dem Eros an. Man bekennt ja den Begriff Erotik. Wenn man Erotik hört, ist den meisten klar, was damit gemeint ist. Es geht um die körperliche Liebe. Oder sagen wir es deutlich, es geht um Sex. Es geht um die sexuelle Anziehung. Es geht um Begehren und Begehrtwerden, um Leidenschaft. Und in der Bibel finden wir im alttestamentlichen Buch Hohelied, was ich sehr empfehlen kann, auch mal selbst zu lesen, ein ganzes Buch, das nur über das Begehren, über die Leidenschaft und über die Liebe geht. Am Beispiel von Mann und Frau, von einem jungen Paar. So viel zu Eros. Philia ist vereinfacht gesagt die freundschaftliche Liebe. Es ist zwischen 2, die die gleichen Interessen haben, die sich mögen. In der Partnerschaft sollte die Philia auch ein fester Bestandteil sein, wenn man nicht allein bei der körperlichen Anziehung stehen bleiben will. David und Jonathan sind ein bekanntes Beispiel im Alten Testament. Und Jesus und Johannes, wie er ja oft als der Lieblingsjünger tituliert wird, sind ein Beispiel im Neuen Testament, was tiefe Freundschaft bedeuten kann. Das Vertrauen von Freunden, das Lieben von Freunden, das Begleitetwerden von Freunden. Und zuletzt ist die Agape. Last but not least, sagt der Engländer, und das passt da auch ganz gut, denn Agape wird als die höchste Form der Liebe bezeichnet. Vielleicht kennen Sie den Begriff Agapefeier, den man ja oft im kirchlichen Kontext verwendet, das Liebesmahl. Es ist letztendlich die bedingungslose Liebe, auch die zu den Feinden, die Liebe zu Gott und zu allen Mitmenschen. Im Lateinischen spricht man anstatt von Agape von Caritas. Und das kennen wir alle durch die Caritas, durch die Institution, aber auch durch das wichtige Wort Caritas, die Liebe. Die Liebe ist Gott und die Liebe zu den Menschen. Im bekannten Hohelied der Liebe im Neuen Testament, im 1. Korintherbrief 13, bekommen wir eine Aufzählung. Sie kennen alle dieses, die Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und genau diese Liebe ist im Lateinischen Caritas oder im Griechischen Agape. Ich möchte nun in diesen Ausführungen bei der bedingungslosen Liebe bleiben. Sie kennen bestimmt das Gefühl, etwas getan zu haben, etwas Gutes getan zu haben, worüber man sich riesig freut, worüber man einfach froh ist, weil man etwas Gutes tun konnte. Und sie freuen sich, ohne dabei auf Gegenliebe zu stoßen unbedingt. Sie erwarten es nicht. Sie wollen einfach nur etwas Gutes tun und freuen sich dann. Der barmherzige Samariter in der Bibel ist ein klassisches Beispiel dazu. Er muss diesem Mann, der unter die Räuber gefallen ist, nicht helfen. Es besteht keine Not, da zu helfen. Er bekommt von diesem Samariter auch nichts. Er versorgt ihm, er zahlt sogar Geld, dass er dort im Hotel bleiben darf, aber er bekommt letztendlich nichts zurück. Er kriegt nichts von ihm. Man weiß auch gar nicht in der Geschichte, bekommt er überhaupt sein Geld zurück, was er da ausgibt. Heute in der heutigen Lesung hören wir es noch mit anderen Worten. Dort heißt es, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Eine Aufforderung, diese Liebe zu leben, ohne Bedingung. Denn oftmals, und das kenne ich selber im eigenen Leben, lieben wir, weil wir uns davon etwas erhoffen. Wir wollen dafür was haben, für diese Liebe. Mindestens eine Gegenliebe. Vielleicht wollen wir auch gesehen werden vom anderen, wertgeschätzt. Vielleicht wollen wir auch Anerkennung und Ansehen, das wir durch diese Liebe bekommen. Und in engen Beziehungen gibt es die massiven Pole von Abhängigkeit und Unabhängigkeit, zwischen denen man manchmal pendelt, dass die Liebe ganz stark in eine Art von gegenseitiger Abhängigkeit führt oder auch in eine Art von großer Unabhängigkeit, was auch wiederum schwer wäre, beide Pole. Der Psychoanalytiker Erich Fromm, wer ihn kennt, spricht in seinem Buch Klassiker des Kunst des Liebens von der Liebe als Aktivität. Liebe ist eine Aktivität, so schreibt er, und kein passiver Akt. Sie ist etwas, das man in sich selbst entwickelt, nicht etwas, das man verfällt. Vielleicht kann man davon auch den Unterschied zu machen, von diesen Schmetterlingen im Bauch oder was wir manchmal von außen, wie ich am Anfang gesagt habe, die romantischen Gefühle vorschnell als die Liebe abtun. Es ist etwas, das man selbst entwickelt, schreibt er, und nicht, dem man verfällt. Er spricht in diesem Werk immer wieder von einer reifen Liebe, die wir erlangen sollen. Man wird in dieser reifen Liebe frei von Abhängigkeit. Man bewahrt sich seine Individualität, so schreibt er, und man wird doch eins mit dem, den man liebt. Also man bleibt frei und doch auch eins, beides. In einem Mischverhältnis. Er schreibt, es braucht Disziplin, Konzentration und Geduld für die reife Liebe. Man muss bei dieser Art von Liebe im Hier und Jetzt leben und so kann auch, was sein Ziel wäre, auch durch sein Werk, eine Liebe zur gesamten Menschheitsfamilie entstehen, unabhängig davon, was der andere für einen Stand hat, für einen Wert, woher er kommt und wohin er geht. Und damit sind wir wieder mitten im Evangelium gelandet und auch bei der christlichen Botschaft. Eine Liebe, die man gibt, unabhängig von dem, was man zurückbekommt oder welchen scheinbaren Wert oder Ansehen der andere hat. Im ersten Johannesbrief in der Lesung hieß es, und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Daran erkennen wir, dass er, also Gott, in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Dieser Schlusssatz der Lesung soll schlicht und einfach zeigen, dass Gott mit uns ist. Dass er in uns ist durch seinen Geist und dass er uns hilft, Liebe zu leben. Er kann uns zeigen, dieser Schlusssatz, dass wir Teil seiner Schöpfung sind, dass wir alle Erdenkinder sind und zu dieser großen Menschheitsfamilie gehören. Vielleicht hilft uns dieser Satz auch, das schwierige Kapitel der Feindesliebe anzugehen. Wir alle sind Teil einer großen Menschheitsfamilie. Wir wissen alle, dass der Mensch zum Guten geschaffen ist, aber dass der Mensch sich auch zum Bösen entwickeln kann. Waren Sie schon einmal sauer auf einen Säugling? So richtig sauer? Ich kenne das nur als Eltern und Sie bestimmt auch, wenn man die vierte schlaflose Nacht hat, dann entwickelt man schon eine gewisse Wut auf das Kind, weil man nicht schlafen kann. Aber sonst kennt man das eigentlich nicht, dass man sauer auf einen Säugling ist. Vielleicht hilft uns auch dieser Gedanke, immer wieder zurückzukommen. Wir alle sind Menschen, wir alle waren einmal Säugling und abhängig von der bedingungslosen Liebe unserer Eltern, die uns aufwachsen ließen, die uns geholfen haben, die uns von Beginn an hoffentlich geliebt haben und die dafür scheinbar nichts bekommen haben. Scheinbar. Denn irgendwann hoffentlich liebt natürlich auch das Kind zurück. Und letztendlich tut es gut, so einem Kind zum Leben zu verhelfen, es aufwachsen, es heranwachsen zu sehen, sich mit ihm zu freuen, mit ihm Dinge zu erleben. Aber, und es ist wiederum ein Bild auf Gott, der uns bedingungslos liebt, als unser Vater oder unsere Mutter, der uns bedingungslos liebt, auch wenn wir uns im Leben manchmal anders da entwickeln, auch weg von ihm, Wege gehen, die nicht gut sind, aber da ist einer, da steht einer, der uns bedingungslos liebt, sodass auch wir andere bedingungslos lieben können. Lasst uns zu Liebenden werden, zu Liebenden dieser Welt, dieser Schöpfung, unseres Gottes. Liebe und was du willst, das tu.